Gut, ja, dann fangen wir an nach der Mittagspause. Hallo alle wieder zusammen. Wer den Stream vorher gesehen hat, aus der Live-Ausstellung, am Schluss waren da so ein paar Ruckler drin, da war das Wi-Fi dran schuld. Aber wir haben eine lokale Kopie und das, was wir dann natürlich auf media.ccc.de machen, das wird dann ohne Ruckler sein. So, und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Stefan Hölken, der die Nachmittagssession einleitet und er wird sein neues Buch präsentieren. Stefan, los geht's. Dankeschön.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag, der zugegebenermaßen improvisiert ist, aber das sollte ich wohl hinkriegen, denn ich habe dieses Buch ja geschrieben. Ich muss aber vorab zu meiner Entschuldigung sagen, es sollte eine Buchvorstellung werden. Das Buch existiert aber noch gar nicht. Leider haben es der Verlag und ich nicht geschafft, es rechtzeitig auf den Markt zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, bitte dranbleiben, denn das Buch kann schon bestellt werden. Und am Ende des Vortrages verrate ich ein Passwort, ein Geheimwort, wo man einen Preisnachlass von 40%, also von knapp 10 Euro bekommen kann, wenn man das denn vorab bestellen möchte. Vielleicht hat der Vortrag ja dann neugierig genug gemacht. Und außerdem zeige ich noch ein anderes Buch, das jetzt gerade erschienen ist, das tatsächlich rechtzeitig zum VCFB erschienen ist. Und das kann hier dann sogar erworben werden, unten an dem Stand von Sebastian Bach. So, ich schalte jetzt gleich mal in meine Präsentation. Es gibt eine Präsentation, das heißt, man wird mich dann nicht mehr sehen, sondern nur noch die Präsentation. Und die startet hiermit. So, also. Open History, Archäologie des Retro-Computings. Das ist in der Ankündigung etwas vertippt. Wahrscheinlich meine Schuld, aber hier richtig. Open History. Das ist ein Projekt, ein Promotionsprojekt, das ich hier betrieben habe. Vor 2015 hat das angefangen, aber ich will ruhig noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Ich bin seit 2011 hier an der Humboldt-Universität wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medientheorien, also im Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, bei Professor Dr. Wolfgang Ernst, der Medienarchäologe ist. Da werde ich auch gleich noch was dazu sagen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Ich bin jedenfalls als promovierter Filmwissenschaftler oder Filmdiskurswissenschaftler hier an die Universität gekommen, um ein Postdoc-Projekt zu machen und hatte dann gleich die Idee, ich würde gerne was über die Darstellung, die fiktionale Darstellung von Computern in Literatur und Film machen. Das war aber nicht gewünscht, mit solchen inhaltlich-ästhetischen Fragestellungen zu arbeiten, sondern hier wird techniknahe Medienwissenschaft gemacht. Also musste ich mir ganz schnell was anderes überlegen und habe dann also innerhalb eines Jahres mir ein Projekt ausgedacht über historische Mikrocomputer. Das Ganze hat also 2012 angefangen. 2012 sind wir hier, sieht man rechts, die Sophienstraße 22a. Das war vorher unser Domizil. Da sind wir also umgezogen. Da, wo wir jetzt sind, hier in die Georgenstraße 47. Und zum Institut bzw. zum Fachgebiet Medienwissenschaft gehörten schon immer zwei Funktionsräume, ganz wesentlich dazu, nämlich der medienarchäologische Fundus und das Signallabor. Es gibt noch einen dritten Funktionsraum, das Medientheater. Da sitzen jetzt ja vielleicht der eine oder andere von Ihnen drin. Aber diese beiden Labore, also oder diese beiden Sammlungen, der medienarchäologische Fundus und das Signallabor, die sind also mit umgezogen. Und meine Aufgabe als wissenschaftlicher Mitarbeiter war es, das Signallabor neu zu definieren mit dem Forschungsprojekt, das ich tue, das ich begleite. Und das habe ich also ab 2012 hier im Haus gemacht. Ich zeige auch gleich ein paar Bilder. Und habe also angefangen, historische Mikrocomputer zu sammeln und mir zu überlegen, was man denn Spannendes daran erforschen kann. Das habe ich ursprünglich vorgehabt als ein Thema für eine Habilitation. Das wäre ja klassischerweise der Anschluss gewesen an eine Promotion. Habe dann aber schnell festgestellt, dass der Zugang, den ich habe, zu diesen Geräten nicht an dieser Fakultät habilitiert werden kann. Also, dass ich zu techniknah, zu detailversessen und detailverliebt bin und auf der anderen Seite man hier auch an der Fakultät wahrscheinlich wenig Begeisterung haben wird, Code zu lesen und Schaltpläne sich anzuschauen. Und deswegen entstand relativ schnell die Idee, auch in Diskussion mit meinem Chef, das zu einer zweiten Promotion zu machen. Und da bin ich an die Informatik hier gegangen. Früher an dem Lehrstuhl war Wolfgang Koi, der dann emeritiert war aber schon. Und daher wusste ich aber, es gibt eine sehr gute Verbindung zum Institut für Informatik hier an der Humboldt-Universität. Und ich bin dann zu seinem Nachfolger gegangen, Nils Pinkwart, der war auch gleich ganz angetan von dem Projekt und hat mich angenommen. Ich musste dann noch einen kleinen Vortrag halten vor einer versammelten Professorenschaft aus der Informatik, die also auch sehen wollten, ob das wirklich ein informatisches Projekt ist, das ich da machen möchte. Das hat also auch geklappt. Und seit 2015 habe ich dann also an der Informatik promoviert. Das Ganze hat 4,5 Jahre gedauert. Ich habe im August 2019 die Arbeit eingereicht. Ja, so sieht die aus hier. Also das, ach nee, man sieht es jetzt ja gar nicht. Ich habe ja die Bildschirmpräsentation. Nein, aber vielleicht ja doch. Also ich habe die Arbeit eingereicht, ganz klassischerweise DIN A4, Druck 370 Seiten. Und die wurde dann auch angenommen. 2020 habe ich sie verteidigt. Der eine oder andere war dabei. Ich weiß, Fussel war zum Beispiel dabei. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade zuhört, aber einige waren dabei. Als eine der letzten Live-Verteidigungen kurz vor dem Lockdown, bevor die Universität dicht gemacht hat, konnte ich sozusagen noch ganz schnell verteidigen und habe dann mit Mühe und Not die PDF-Version auf dem Server der Universität abgelegt. Und im Mai hatte ich dann tatsächlich das Zeugnis zum Dr. Renat. Und jetzt steht die Publikation an. Also seit 2020 arbeite ich an der Publikation dieser Dissertationsschrift, die ein bisschen aufgehübscht wird, sage ich jetzt mal, ne, die umstrukturiert wird. Ich habe auch ein paar Sachen umgeschrieben, habe noch ein bisschen was ergänzt, die Bilder etwas besser gemacht, noch neue Fotos gemacht von den Objekten, die ich darin präsentiere. Und dieses Buch, das erscheint jetzt in Kürze, also in Q4, im vierten Quartal im Cagnus Verlag, hier im Berliner Cagnus Verlag, als gebundenes Buch. Und eigentlich hätte es jetzt schon da sein sollen, wie gesagt, aber dafür kann man es jetzt schon vorbestellen. Den Link gebe ich dann nachher bekannt. So, jetzt erzähle ich ein bisschen was zum Hintergrund und zur Arbeit. Also das Signallabor, wie es damals in der Sophienstraße war, hier sieht man ein Foto, das ich gefunden habe, einen kleinen Ausschnitt. Zwei berühmte Personen wenigstens auf dem Bild, in der Mitte in schwarz, das ist Bernd Ullmann, der Analogcomputer Bernd Ullmann, den wir hier auch noch in einem Vortrag hören werden, hier gerade an der MEDA 42, also einer unserer Analogrechner, die wir hier in der Sammlung haben, und rechts neben ihm in braun steht Horst Völz. Horst Völz ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Also beide schon hier gewesen und Kollegen, als ich hierher gekommen bin. Und beide haben auch einen starken Einfluss auf mich gehabt. Und ich habe viel mit den beiden zusammengearbeitet. Auf der linken Seite eine studentische Hilfskraft, die sozusagen für den Technikbereich zuständig war und auch viel Analogcomputer unterrichtet hat, die aber gerade quasi in jenen Begriffen war, als ich hier angefangen habe. Und die studentischen Hilfskräfte aus dem Bereich Technik, die kennen ja auch vielleicht die einen oder anderen von Ihnen, die hier schon beim Retro-Stammtisch waren. Malte Schulz ist jetzt zum Beispiel einer von denen, der hier heute Abend auch die Party gestalten wird. Das war also 2012, damals im Keller der Sophienstraße. Dann sind wir hierher gezogen. Oben links sieht man das Bild, wie das Signallabor hier gerade eingeräumt wird. Das ist also hier oben in der zweiten Etage, jetzt schon in der Georgstraße 47. Hier sieht man noch diese Plastikregale, die haben wir jetzt zum Glück nicht mehr. Die habe ich relativ schnell ausgetauscht, weil sie auch die Traglast nicht hatten, die ich brauchte, um dieses ganze alte die Rechentechnik da reinzustellen. Aber oben rechts sieht man, wie das dann so 2014 noch ausgesehen hat. Also schon eingerichtet und eben auch als Seminarraum eingerichtet. Das ist nämlich das Signallabor, sowohl ein Forschungslabor als auch eben ein Unterrichtslabor. Dort dürfen die Studierenden Computertechnik und Computerprogrammierung lernen, aber im Wesentlichen auf Retrosystemen. Warum ich das hier so mache, das erkläre ich dann nachher noch. Und links sieht man dann eine klassische Veranstaltung, die auch im Signallabor stattfindet. Das ist, glaube ich, eine Game Circle-Veranstaltung von 2015 oder 2016. Das sind also Veranstaltungen, die ich regelmäßig mache, so zwei, dreimal im Jahr, wo es um eine spezifische Perspektive auf Computerspiele geht. Und unten rechts, das ist eine Veranstaltung von 2019, auch kurz vor dem Lockdown. Da sind Studentinnen und Studenten der Universität Halle hierher eingeladen und die haben mit uns einen Elektroslush gebastelt. Da gab es also einen Lötworkshop, das habe ich dann für den Professor dort, mit dem ich bekannt bin, die habe ich dahin eingeladen. So, jetzt aber zu meiner Arbeit, also die im Wesentlichen ja im Signallabor angesiedelt ist. Ich habe natürlich eine Agenda gehabt oder ein paar gleich davon gehabt. Zunächst mal ging es mir darum, diese alte Schnittstelle zwischen der Informatik und der Medienwissenschaft, die damals zwischen Wolfgang Koi und dem hiesigen Institut, Leuten wie Friedrich Kittler, aber auch Wolfgang Ernst bestanden hat, die ein bisschen zu reaktivieren. Das war eine sehr fruchtbare Mischung, die es da gegeben hat. Und die hat sozusagen die Informatik mit einem kultur- und medienwissenschaftlichen Subtext versorgt und gleichzeitig die Kulturwissenschaft und die Medienwissenschaft hier mit technisch etwas ernsthafter gestaltet. Also dass wir sozusagen hier einen engen Begriff von Medientechnik haben und tatsächlich auch mit den Geräten beschäftigt sind, mit denen wir arbeiten. Und dann, also ganz fruchtbar, gibt es auch sehr viele Publikationen, die da entstanden sind in dieser langen Zeit. So, und das wollte ich jetzt quasi wieder aufgreifen und habe damit Nils Pinkwart auch gleich offene Ohren gehabt, bei ihm offene Ohren gehabt, also diese Diskussion wieder aufzugreifen und bei ihm in seinen Events, die er gemacht hat für seine Promoventen und seine Absolventen, habe ich also viel vorgetragen und wir haben viel diskutiert und ich habe also auch eine ganze Menge Informatik gelernt, natürlich, selbstverständlich. Wenn man in der Informatik promovieren will, muss man auch ein bisschen Informatik lernen. Das habe ich also in diesen 5 Jahren dann mitbekommen. Ja, dann ging es mir vor allem, also das Hauptanliegen ist die Computerhistoriografie, muss es heißen. Also die Computergeschichtsschreibung, die kam mir seltsam disparat vor. Also dass es Leute gibt, die behaupten, das sei alles sozusagen aus dem Hacking entstanden, die Computerkultur. Und dann gibt es andere, die behaupten, das sei alles aus der Wissenschaft entstanden. Und wieder Dritte sagen, das hat alles sozusagen militärische Subtexte. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichtserzählungen zur Entwicklungsgeschichte der Computer. Und ich wollte das gerne sozusagen mit einem archäologischen, medienarchäologischen Ansatz dekonstruieren, um zu zeigen, was ist eigentlich das Problem, wenn man versucht, über Medien wie zum Beispiel den Computer eine Geschichte zu entwickeln, eine Geschichtsschreibung zu verfassen, liegt es vielleicht an den Medien selbst, dass da so unterschiedliche Dinge herauskommen. Das Zweite war, und das liegt daran, dass ich hier eben nicht nur forsche, sondern auch lehre, eine Didaktik zu entwickeln, die mithilfe dieser Retrocomputer, die hier im Signallabor versammelt sind, eine Form von didaktischer Reduktion betreibt. Didaktische Reduktion heißt das, komplizierte Sachverhalte einfacher ausdrücken mit einfacheren Mitteln, damit sie verstanden werden können auf einer niedrigeren Ebene, was es wiederum zulässt, das Wissen, das man da erworben hat, sozusagen auf höhere Gebiete dann zu erweitern, aber schon sozusagen mit einem niedrigschwelligen Einstieg. Und da werden Sie mir und werdet ihr mir sicherlich zustimmen, sind 8-Bit-Mikrocomputer durchaus gut zugeeignet, weil die eben sehr offene Systeme sind. Das heißt, man kann sie aufschrauben, man sieht sofort die Bauteile, kann erklären, welches Bauteil was macht. In der Programmierung, man kommt sehr schnell runter auf die ISA-Ebene und kann die Geräte in Assembler programmieren lernen. Auch die einfachen höheren Programmiersprachen wie Basic oder Force oder Pascal sind für diese Geräte erhältlich. Das heißt, man kann Computerprogrammierung und auch Computertechnik mit diesen Geräten sehr leicht lernen. Und bei uns hier in der Medienwissenschaft geht es ja nicht darum, dass die Leute Programmierer werden sollen, wenn die hier rauskommen. Dazu ist die Informatik da, aber nicht die Medienwissenschaft, sondern sie sollen verstehen, wie Medientechnik funktioniert und in meinem Fall dann eben verstehen, wie Computer funktionieren. Und ich sage immer wieder so ein bisschen flapsig, aber so ganz verkehrt ist es nicht. Wir verstanden, dass wie der C64 funktioniert, der versteht auch, wie ein iPhone funktioniert. Das Ganze ist sozusagen keine qualitative Änderung, die da stattfindet, sondern eine quantitative, ne? Eine Komplexität, die da wächst. Aber wer einmal in Assembler programmiert hat, der lernt jeden anderen Assembler relativ leicht. So, und dann, das habe ich also sozusagen en passant, während ich diese ganzen Geräte gekauft habe und auf irgendwelchen Börsen war, mit den Leuten mich unterhalten habe, Ausstellungen gemacht habe und so weiter und so fort, habe ich also festgestellt, es gibt eine ganze Menge neue Dinge, die mit diesen alten Computern gemacht werden. Retrocomputing heißt, etwas Neues mit etwas Altem machen oder etwas Neues an etwas Altes anschließen. Auf jeden Fall nicht einfach nur in Nostalgie schwelgen und nach hinten gucken, zurück in die Zeit gucken, sondern sich zu fragen, und das ist ja auch der Sinn des VCFB, wozu sind diese Dinger heute eigentlich noch gut, was wird damit gemacht, wie können wir das Wissen bewahren, und zwar nicht nur einfach, indem wir es aufheben und in den Schrank stellen, sondern indem wir zum Beispiel Daten konvertieren von Datenträgern, die nicht mehr üblich sind, auf modernere Datenträger, sodass das Wissen und die Dinge, die damit zu tun haben, erhalten bleiben. Das ist also eine Form von, ich nenne das mal praktischer Geschichtsarbeit. Computerarchäologie ist im Prinzip Retrocomputing, nur quasi die Theorie dahinter. Also jemand, der sich auf diese Weise mit Computern beschäftigt, der lernt quasi auch ganz nebenher eine Art von Geschichtskritik, einer Hands-on-Geschichtskritik, sich also mit den Themen zu befassen, die damals aktuell waren und auf Fragestellungen von heute zu applizieren. Ich habe da später dann noch ein kleines Projekt oder zwei kleine Projekte, die ich vorstelle. So, und dann ganz wichtig, und das ist auch für den Ausblick meiner Arbeit wichtig, auch um die Anschlussfähigkeit zu gewähren, die ganze Frage der Hardware, der Software und der Knowledge Preservation. Also wie bewahren wir eigentlich unser Digital Cultural Heritage, wie es so schön heißt, also unser digitales Kulturerbe, medienadäquat. Es nützt also nichts, irgendwo was in die Vitrine zu stellen, offenbar. Wenn ich Software ausstellen will, reicht es auch nicht, um eine Diskette hinzulegen und zu sagen, guck mal, da ist Software drauf. Sondern es muss Methoden geben, mit denen das adäquater passiert. Und vor allem die Knowledge Preservation ist mir da sehr wichtig gewesen. Also wie haben Leute etwas gemacht? Was haben Leute gewusst? Wie kann man dieses Wissen, dieses vielleicht auch historische Wissen, aufbewahren und auch für zukünftige Projekte und aber auch für zukünftige Forschung lebendig erhalten? Und da sind wir hier auf dem VCFB ja sozusagen genau an der richtigen Schnittstelle. So, ja, bitte, ich wollte eben von diesem in die Kamera halten. Hier sieht man es abgebildet. Das ist also die Version, die ich eingereicht habe 2019. Und das muss ich sagen, ist erfreulich schnell begutachtet worden. Es waren 3 Gutachter, nämlich Nils Pinkwart, der Erstgutachter. Der Zweitgutachter war Wolfgang Ernst. Und als Drittgutachter habe ich Raul Rochers gewinnen können von der FU. Einigen sicherlich bekannt durch die ganzen Arbeiten über Zuse. Und der aber an der FU eben im Wesentlichen zur künstlichen Intelligenz forscht. Den kann man jetzt im nächsten Frühjahr hier bei uns im Haus wieder sehen. Da machen wir nämlich eine große Tagung zur KI. Ja, so ist die Arbeit aufgebaut. Ganz klassisch fängt man natürlich mit der Einleitung an. Diese Einleitung hat aber schon ein paar wichtige Punkte, wichtige Fragestellungen, die ich entwickle, den Forschungsstand zu dokumentieren, also zu sagen, was wurde eigentlich zu meinem Thema bisher gearbeitet. Und das war zum Glück relativ wenig fachspezifisch, was ich gemacht habe. Das heißt, ich konnte echt Neuland entdecken. Dann einen Begriff von Computerarchäologie zu entwickeln. Diesen Begriff gab es vorher noch nicht, so wie ich ihn verstehe. Und den baue ich dort aus als Theorie und auch als Methode. Und dann der zentrale Part der Arbeit nimmt auch den meisten Umfang an. Das sind vier Projektbeschreibungen, Retrocomputing als Archäographie. Retrocomputing-Projekte habe ich mir vier Stück herausgesucht, die ich hier in der Lehre gemacht habe, aber eben auch mit Leuten aus den Szenen zusammengearbeitet, um dort zu schauen, was wird eigentlich im Retrocomputing gemacht, wie wird es gemacht und was sind die Ergebnisse davon, wenn man sozusagen nicht nur etwas repariert, sondern auch wissen will, was hat man sozusagen für Zusatzwissen bekommen, während man es repariert hat und so weiter. Dann der Teil, der mich an den Lehrstuhl für Informatikdidaktik gebunden hat, der fünfte Teil, nämlich daraus zu extrahieren, was für eine Wissenspraxis dahinter steht. Also diese Leute und einen von Ihnen werden das sicherlich nachvollziehen können, vielleicht sind auf gar keinen Fall alles Informatiker, die sozusagen ihr Fachbuchwissen anwenden, sondern es sind oft Hobbyisten, die als Autodidakte sich Programmieren beigebracht haben, sich Löten beigebracht haben, Messtechnik und so weiter und so fort. Und wie das nun funktioniert, ne? Also wie diese Didaktik funktioniert, die im Retrocomputing und auch im Hacking angewendet wird, ist also der Kern dieses fünften Kapitels. Naja, das Ganze wird dann nochmal zusammengefasst. Und nicht unwichtig, die Anhänge, sehr viele Source Codes, Interviews mit Leuten, die ich gemacht habe, sind damit drin. Das ist mir also ganz wichtig gewesen, dass viel Code in der Arbeit drin ist. Codes sind Argumente für mich. Es hat zwar da ein bisschen Kritik gegeben, dass das dann manchmal ein bisschen zu lang ist und dass das ein bisschen zu detailverliebt ist, aber ich denke nach wie vor, Code gehört auf Papier gedruckt und ausgedruckt und das habe ich also in meiner Arbeit auch und das wird auch im Buch so sein. Gut, gehen wir mal rein in die Einleitung. Warum eigentlich frühe Mikrocomputer? Ein Teil davon habe ich ja schon begründet, nämlich weil sie so einfach und offen und zugänglich sind, aber auch, und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen gewesen, weil es zu dieser Zeit das letzte Mal eine enorme Vielfalt an unterschiedlichen Plattformen gegeben hat, die mit jeweils eigenständigen Philosophien daherkamen. Also hinter dem C64 steckt eine andere Produktphilosophie, aber auch eine andere Kultur, die sich daraus entwickelt hat, als die hinter dem Sharp MZ700. Und wenn man sich das im Signallabor anguckt oder auch bei uns auf den Ausstellungen, sieht man die unglaubliche Vielfalt dieser Geräte, die Architekturen, auch die Ingenieursideen, die da drin stecken, aber eben auch die Projekte, die damit gemacht wurden. Und so war es mir sein Leichtes, über diese frühen Mikrocomputer, über die Homecomputer, insbesondere die 8-Bit-Computer, auch zu zeigen, dass damit spezifische Kulturen verbunden sind, also nicht nur ästhetische Kulturen von Leuten, die damit Spiele programmiert haben oder Sound gemacht haben, sondern auch Wissenskulturen damit verbunden sind. Und das sieht man vor allem an Fanscience, an den Zeitschriften, die Bücher, die geschrieben wurden, auch das, was heute noch veröffentlicht wird. So, dann der Versuch, in der Einladung schon gleich zu begründen, warum Medienarchäologie da der perfekte Zugang ist. Und jetzt will ich es ganz kurz mal sagen, was ist Medienarchäologie eigentlich? Das hat nichts mit dem Begriff der Facharchäologie oder nur ganz am Rande mit dem Begriff der Facharchäologie zu tun. Als Archäologen stellen wir uns jemanden vor, der mit einer Schaufel irgendwo was freigräbt und freipinselt, um dann auf Artefakte aus der Vergangenheit zu stoßen. Das ist ein populärer Teil von Archäologie, den man von Indiana Jones kennt. Und es weiß aber, dass Archäologen auch sehr viel mit Textquellen arbeiten und so weiter und so fort. Das ist eine wichtige Zuarbeitungshilfswissenschaft, insbesondere für die Geschichtswissenschaft. Die Medienarchäologie basiert auf einem anderen Ansatz, und zwar auf dem Archäologiebegriff von Michel Foucault, als eine Archäologie der Gegenwart, nämlich die Frage stellt, wie eigentlich das, was wir heute wissen und was wir heute haben, was sozusagen unsere Gegenwart bestimmt, durch welche Gefüge das eigentlich so gekommen ist. Also wie zum Beispiel, welche Machtfaktoren eine Rolle gespielt haben, dass wir etwas Bestimmtes wissen und etwas anderes nicht wissen. Und welche Technologien, welche Institutionen Anteil daran haben, dass wir über bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise sprechen. Also ganz typische Fragestellung, die sich aus dieser Perspektive ergibt, ist diese Gender-Frage zum Beispiel. Ne? Die Frage, warum wir überhaupt so eine binäre Opposition aufgemacht haben und ist es eigentlich jetzt besser, sich nicht mehr zwischen zwei, sondern zwischen 37 Geschlechtern entscheiden zu müssen? Ne? Also dahinter stecken bestimmte Dispositive, nennt Foucault das, und das ist die Archäologie. So, und Foucault um das zu erforschen, in die Archive gegangen und hat sich angeguckt, zum Beispiel in der Medizingeschichte, wie ist der Begriff der Klinik entstanden und der modernen Medizin aus einer vielleicht mittelalterlichen oder sogar noch älteren Praxis der Heilung heraus, hat sich Medizin quasi als Wissenschaft entwickelt. Und das hat er anhand von Archivmaterialien gemacht. Und das hat er auch noch für einige andere Sachen gemacht. Fürs Gefängnis hat er das noch gemacht, für die Sexualität hat er das gemacht. So, und Wolfgang Ernst hat festgestellt, dass er bei all diesen Forschungen im Archiv immer eines nicht berücksichtigt hat, nämlich wie eigentlich, also das sind natürlich Texte und Diskurse, wie er das nennt, einen großen Einfluss auf unsere heutige Kultur haben, aber nicht, worauf diese Diskurse gespeichert sind oder wie diese Informationen verarbeitet werden. Das heißt, die gesamten Medien, die das transportieren, bleiben bei Foucault ein blinder Fleck, und die Medienarchäologie versucht genau das herauszufinden. Also welchen Einfluss hat zum Beispiel die Art und Weise, wie wir man muss sich die neuesten Grafiken vom Robert-Koch-Institut angucken, also welchen Einfluss hat eigentlich die Tatsache, dass wir einen Monitor mit zweidimensionalen Bildern, mit einzelnen Adressen für Bildpunkte haben, auf die Art und Weise, wie Computergrafik entstanden ist und wie wir jetzt Informationen als grafische Repräsentationen wahrnehmen. Welchen Einfluss hat Medientechnologie darauf? Das kann man in allen möglichen Richtungen entwickeln. So. Und Retrocomputing scheint mir deswegen ein gutes Bindeglied zwischen diesen beiden Fragen, nämlich dem frühen Mikrocomputer, die Entscheidung für diesen frühen Mikrocomputer und die Medienarchäologie zu sein, weil hier nämlich tatsächlich zwei Zeiten aufeinandertreffen. Das Alte und das Neue verbinden sich hier, zeigen sich kompatibel, zeigen aber auch, welche Technologien vielleicht schon vor Zeiten geherrscht haben. Also ein schönes Beispiel, das Wolfgang Ernst immer nennt, ist, dass die Handytelefonie heute technologisch wesentlich mehr mit dem Morsen zu tun hat, als mit dem Telefonieren, was wir vorher als Analogtelefonieren verstanden haben. Und dass wir diese Umbrüche zeigen, das heißt, welche Technologien vielleicht verschwunden sind und nach einer Zeit wieder auftauchen, das zeigt sich in der Frage der Archäologie, also in so einer unhistorischen oder würde auch sagen, also wo bestimmte zeitliche Epochen durcheinander gewürfelt werden. Das zeigt sich also bei Medientechnologie, bei Computertechnologie besonders schön. So, das war also in der Einleitung für mich ein Anliegen, das zu formulieren. Dann muss ich den Forschungsstand dokumentieren. Das gehört ja zu jeder wissenschaftlichen Publikation dazu, dass man mal guckt, was gibt es überhaupt und wie sind die Thesen da und was hat man sich auseinandergesetzt. Das hier sind jetzt zwei Fotos, die habe ich gestern von hier oben, wo ich gerade sitze, gemacht, aus meinem Büro. Das obere, das ist sozusagen mein Bestand an Forschungsliteratur, also auch an aktuellen Sachen zum Thema Computing, Informatik, Medienwissenschaft, Kybernetik vor allem, Computerspiele. Und das untere, das ist Dokumentation zu historischen Computern, ne, auf dem unteren Foto. Und wesentlich mehr gibt es dann noch als PDF. Also ich musste sehr, sehr viel lesen, um mich erstmal auf den Stand zu bringen. Und habe festgestellt, dass also Retrocomputing vor allem entweder aus einer historischen Perspektive untersucht wurde oder aus soziologischen Fragestellungen, also welche Szenen haben sich da entwickelt und wie haben sich diese Szenen auseinanderdifferenziert und so weiter und so fort. Aber die enge Verbindung von Technologie und Szenen oder Technologie und Wissen, die ist also in dem intimen Maße, wie ich das untersucht habe, noch nicht erforscht worden. Da war ich also ganz froh. Habe aber gleichzeitig mal geguckt, wie beziehen sich denn diese Forschungsarbeiten auf Geschichte? Und da habe ich jetzt einleitend ja schon genannt. Da gibt es also Wirtschaftshistoriker, dann gibt es Militärhistoriker, die Computer beschreiben. Immer wieder über Anekdoten, über Oral Histories, über Faktenwissen, aber nie so sehr aus der Perspektive der Technologie. Ne? Also, dass man versucht, sozusagen einen engen technischen Begriff mit einer historischen Fragestellung eng zu verknüpfen. Das liegt oft daran, dass die Historiker eben keine Techniker sind und dass die Techniker, die das betreiben, oft das sind, was man Barfußhistoriker nennt. Das heißt, die schreiben dann sozusagen aus ihrer eigenen Perspektive das auf, was sie historisch interessant finden, aber methodologisch nicht sehr präzise und auch nicht sehr kritisch, wie ein Fachhistoriker mit so einer Sache rangehen würde. So, dann habe ich mich umgeschaut, was zum Thema Preservation und Emulation geschrieben wurde. Das ist also auch ein wichtiges Kapitel innerhalb der Arbeit. Wer hat sich also mit Software Preservation vor allem zusammengesetzt und welche Arbeiten gibt es zur Frage der Emulation, sowohl von technischer Hinsicht als auch zur Frage, wie bewahren wir kulturelle Artefakte auf. Und in dem letzten Teil des Forschungsstandes habe ich mir die Szenen und die Protagonisten angeguckt, also insbesondere die Dinge, wo also auch über die Demo-Coder geschrieben wurde und wo über einzelne Persönlichkeiten aus der Geschichte des Retrocomputing und auch der Computergeschichte geschrieben wurde. So, und dann kommt, wie gesagt, dieses Theoriekapitel. Das ist vielleicht auch der Grützberg, durch den man sich durchlesen muss, bevor man zu der Praxis kommt, auch in dem Buch, das jetzt erscheint. Da habe ich mir also mehrere Computergeschichtsschreibungsversuche vorgenommen und die analysiert auf verschiedene Fragen hin. Also erstmal geguckt, nach welchen Methoden entsteht eigentlich Computergeschichtsschreibung? Wie wird über Computergeschichte geschrieben? Wie wird über Computer der Vergangenheit und der Gegenwart geschrieben? An wen richten sich diese Werke? Was glaubt man, was das Interesse der Leser ist? Und das Ganze habe ich mit einer vierfachen Form der Geschichtskritik verbunden. Das ist vielleicht der originellste Ansatz in diesem Kapitel oder der Kern dieses Kapitels, nämlich einmal mit Hayden White, der mal gesagt hat, naja, Historiker schreiben auch nur Romane. Die schreiben also sozusagen die Geschichte als eine Art von Erzählung, bei der sie ausfiltern, was sie für wichtig finden und eine gewisse Textdramaturgie entwickeln, damit die Leute, die ihre Bücher lesen, das auch spannend finden. Das heißt, das sind hochgradig konstruierte Werke. Das ist also eine Ästhetikkritik an der Geschichtsschreibung. Robin S. Collingwood hat Ende der 40er Jahre schon sehr weise erkannt, dass über die Vergangenheit nachzudenken, die Vergangenheit sozusagen notwendigerweise immer in die Gegenwart holt. Wenn ich jetzt über John von Neumann spreche, dann spreche ich eben jetzt über John von Neumann und über das, was ich jetzt von John von Neumann im Kopf habe. Und Collingwood sagt, das hole ich also jetzt in die Gegenwart und verhandle das mit meinem aktuellen Wissen. Das heißt, die Beschäftigung mit Geschichte ist immer eine Beschäftigung, die Geschichte und Gegenwart miteinander in Verbindung bringt. Und die beiden Positionen von Michel Foucault und von Wolfgang Ernst habe ich eben schon etwas angerissen. Also Foucault, der in das Archiv schaut, um zu gucken, welche machtvollen Instrumente Geschichtsschreibung formen und warum man über bestimmte Dinge schreibt und auf welche Weise man über bestimmte Dinge schreibt und warum über andere Sachen nicht. Und Wolfgang Ernst, der nochmal betont, dass hier genau sozusagen die Frage nach dem technischen Substrat der Geschichte fehlt. Also wie wird Geschichte gespeichert und aufgehoben? Also was leistet eigentlich das Buch als Medium zu einem spezifischen Verständnis von Geschichte, jenseits dessen, was es beinhaltet, nur in der Art und Weise, wie wir können über Bücher zum Beispiel keine Gerüche transportieren aus der Vergangenheit. Es sei denn, das sind alte Bücher, die sind modrig, aber dann riecht man nicht die Vergangenheit, sondern den Keller, in dem sie gelagert wurden. Aber dass man also sozusagen das Medium und alle seine Eigenschaften des Filterns und der Informationspräsentation mit einbeziehen muss. Und daraus ist eben der Begriff der Computerarchäologie entstanden, der versucht, diese Form von Geschichtskritik mit einer Theorie zu verbinden. Und die Theorie, könnte man sagen, ist im Wesentlichen folgende. Über Computer, also Computer sind keine historischen Objekte. Computer sind Medien, die man einschaltet. Und wenn man sie einschaltet, dann sind sie radikal gegenwärtig. Der C64, der jetzt da gerade unten rumdudelt die ganze Zeit, der ist jetzt. Es ist nicht so, dass Sie den einschalten und Sie sind nur noch einmal im Jahr 1982, sondern der C64 ist jetzt. Das heißt, der ist kein historisches Objekt. Ausgeschaltet ist er bloß Hardware. In der Vitrine, in einem Museum ist er ein Artefakt, das vielleicht für eine bestimmte Design-Epoche steht, aber eingeschaltet ist er radikal gegenwärtig und steht deswegen auch in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Geschichte, die über ihn erzählt wird. Und wenn man Computerarchäologie betreibt, dann beschäftigt man sich nicht nur mit der Geschichte, sondern beschäftigt sich vor allem mit genau diesem Konflikt zwischen der Vergangenheit des medientechnischen Objektes und der Gegenwart des operierenden Artefakts. So. Das ist nur wichtig, um diese vier Projekte zu verstehen. Die kann ich nicht in aller Tiefe drüber erzählen, weil da gehört auch, wie gesagt, sehr viel Elektronik und sehr viel Code dazu. Ich werde nur umreißen, worum es da im Wesentlichen ging. Also das Kapitel 4 enthält vier Unterkapitel. In dem ersten geht es um Demonstration, Simulation und Codierung, so heißt das. Und da habe ich insbesondere nach der Frage, was für Traditionen von, könnte man sagen, Anwendungen gibt es eigentlich und wie sind die über die Jahrzehnte, Jahrhunderte und teilweise sogar Jahrtausende kodiert worden. Und als Beispiel habe ich mir den hüpfenden Ball vorgenommen. Man sieht hier vier Versionen. Oben links, das ist der Ball in a Box, Analogcomputer, die Analogcomputer-Simulation eines springenden Balls. Rechts daneben der berühmte Amiga Boing-Ball. Unten links ist das VCS-Boing von Swody, das er nachprogrammiert hat, um zu zeigen, dass die Atari VCS das auch kann. Und rechts unten, das ist sozusagen gerade im Aufbau, dieses zeigt den Aufbau einer CPC, einer Boeing-Implementierung für den Amstrad CPC in BASIC. Ich habe mir nun die Codierung dieser Bouncing Ball-Implementierung angeschaut, dann geguckt, was ist bei denen gleich und was ist bei denen unterschiedlich, wie wird versucht, auf spezifische Eigenschaften der Hardware und auf spezifische Ideen, Episteme, Wissensfiguren, die Hardware mit sich bringt. Dass man einen Analogcomputer auf eine andere Weise programmiert als einen Atari VCS, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber witzigerweise gibt es doch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen dieser Version. Also zum Beispiel die Frage, wie bringt man eigentlich die Wurfparabel auf den Bild. Oder fangen wir mal ruhig mal mit der Kreisdarstellung an, dass der Kreis sowohl in der Analogcomputer-Darstellung als auch in der Darstellung auf der VCS Sinus und Cosinus benutzt. So, wie kriegt man die in den Analogcomputer rein? über Integrierer und über zwei Ableitungen und bei der Atari VCS über eine Tabelle, ne, über eine Sinustabelle. Und dann habe ich mich für spezifische Implementierungsdetails interessiert, wie zum Beispiel, wie kommt dieser Sprungeffekt zustande, die Wurfparabel, wie wird der implementiert, was werden da eigentlich für Tricks bei der Hardware benutzt, die uns bei uns den Anschein erwecken, dass wir es hier mit einem sich bewegenden Objekt zu tun haben. Und diejenigen, die sich mit Bäumen schon mal auseinandergesetzt haben, wissen, da bewegt sich alles Mögliche, nur nicht der Ball. Sondern da wird also viel getrickst mit unserer Wahrnehmung. So, und daraus habe ich nun, das ist sozusagen der dritte Punkt hier, habe ich nun versucht, eine Theorie zu entwickeln, nämlich die Theorie der Computerphilologie, die versucht, Code als eine Textsorte lesbar zu machen, um aus diesen Texten Informationen herauszuholen, die man aus dem laufenden Programm erstmal nicht bekommt. Das heißt, wir lesen Texte und schauen uns an, wie verknüpfen Texte Informationen miteinander, also auch Codes, aber was gibt es da für spezifische Eigenschaften, die sich mit textlinguistischen Mitteln untersuchen lassen können. Und da mache ich jetzt seit 2-3 Semestern zusammen hier mit der germanistischen Linguistik Seminare auf Masterniveau. Da geht es um Code Reading und um die Frage, wie Code lesbar gemacht wird, auch unter der Bedingung, dass er da dadurch sozusagen an Preservation dass man der Preservation damit ein bisschen zuarbeitet, also Code lesbar zu machen, sozusagen auch die Ideen, die da drin verborgen sind, in Codes wieder sichtbar zu machen, die sich in der laufenden Implementierung so nicht zeigen. Im zweiten Kapitel, das erstreckte sich über einen 4-semestrigen Assembler-Kurs, den ich gegeben habe für 2650, also Signetics 2650, habe ich hier mit Studierenden ganz wacker durchgekaut, haben wir uns Computerspiele und Simulationen angeguckt. Und bei den Computerspielen ging es mir vor allem um zelluläre Automaten, weil die sich besonders leicht in Assembler implementieren lassen. Und da haben wir auf dem Computer, den Sie hier oben sehen, den Instructor 50 von Signetics, haben wir Zellularautomaten programmiert. Die haben wir einmal auf der Originalhardware programmiert, die aber alle ihre Probleme mit sich brachte, wie prellende Tastaturen und Abstürze und zu wenig Speicher und so weiter und so fort. Und dann aber auch auf einer Emulation, die man hier unten drunter sieht, die sehr, sehr elaborierte Zusatzfeatures bietet, wie zum Beispiel unten rechts in dem Bild unten sieht man eine Memory Map. Also auf dem Signetics 50 sieht man nur ein 7-Segment-Display und unten kann man sich eine Memory Map angucken. Da kamen dann die Studenten mit mir auf die Idee, schreiben wir doch mal ein Computerprogramm, das auf dieser Memory Map arbeitet, als wäre das ein Grafikbildschirm. Und dann sieht man Zellularautomaten programmiert, also ein Game of Life, das nur virtuell, im virtuellen Speicher der Emulation funktioniert. Das haben wir dann noch auf dem Instructor 50 laufen lassen. Da sieht man allerdings nichts, weil ja kein Bildschirm da ist. Und über diese Auseinandersetzung, über diese Frage, wie man mit Emulatoren Computerspiele programmiert, habe ich mir die Frage gestellt, mit was kann man denn eigentlich noch Code implementieren, wenn man sozusagen andere Dispositive, andere Schnittstellen nutzt. Und wir sind da bis vor 3 Semestern habe ich ein Seminar gegeben über Schaltungsdesign in Game of Life, in Minecraft. Und da haben wir mit Redstone-Technik Digitalschaltung in Minecraft implementiert, um mal zu zeigen, dass sich das auch mit Spielzeugen Computing machen lässt. Toy Computing. Ne? Okay, das dritte Kapitel wird dann schon etwas praktischer. Auch ein Ergebnis des Signetics 2650 Assembler-Kurses. Und zwar war eigentlich das Ziel des Kurses, wir wollten ein Flappy Birds für die VC4000 Spielkonsole schreiben. Das ist die man hier oben rechts sieht. Unten steht sie auch in der Ausstellung und dudelt vor sich hin. Haben also angefangen, Flappy Birds zu programmieren. Und haben das mit dem Emulator programmiert, sondern relativ schnell festgestellt, dass der Emulator sich in verschiedenen Stellen ganz anders verhält als die Original-Hardware. Und dieses Andersverhalten haben wir mit dem Emulatorentwickler abgesprochen. Der hat ein paar Sachen korrigiert, ein paar Sachen wollte er aber auch nicht korrigieren, die sozusagen als Zusatzfeatures in seinem Emulator drin waren. Wir haben aber schnell gemerkt, dass also im Emulator zu entwickeln schwierig ist, wenn wir immer wieder EEPROMs brennen müssen. Das dauert eine halbe Stunde, bis wir dann rausgefunden haben, ob das Spiel jetzt endlich funktioniert. Und dann müssen wir das EEPROM wieder rausmachen und löschen und nochmal neu beschreiben und so weiter. Also kamen zwei Teilnehmer des Kurses auf die Idee, wir bauen ein Multirom-System. Das sieht man hier unten rechts. Das Multirom-System für die VC4000 steckt jetzt auch gerade in der Konsole unten drin. Und das ist das allererste Multirom-System für diese Konsole. Und seit das entstanden ist, sind tatsächlich auch schon 3 neue Spiele und eine Demo, die da unten läuft, entstanden. Also es wird wieder neue Software entwickelt für die VC4000. Nicht mit Hilfe unseres Multirom-Systems, sondern wir haben in gewisser Weise ein neues Interesse an dieser Konsole geweckt. Und insbesondere ein Kollege aus dem Retro Computing, Simon, also Senil Data ist sein Szenename, der programmiert also ganz eifrig VC4000 Spiele mittlerweile und eben auch diese Demo. So, und innerhalb meines Kapitels habe ich mich dann natürlich gefragt, was leisten eigentlich Emulatoren an Pro- und an Kontra-Ding, wenn es um Retro-Computing und um Software-Preservation geht. Also das ist ein Emulator als eine symbolische Abbildung. Die symbolische Abbildung einer realen Maschine, eines realen Computers, natürlich nicht genau dasselbe sein kann wie der Computer. Das scheint ja evident, ne, dass da die ganze Physik außen vor bleiben muss. Aber es gibt auch Parts, die sich nicht emulieren lassen, wie zum Beispiel, dass die VC 4000 ihre Zufallszahlen durch die zufälligen Werte, die in den SRAMs sind, wenn man sie einschaltet, generiert. Das kann man natürlich in dem Emulator auch nicht machen. Das hat der Programmierer dann angenähert in seinem C-Code, indem er dann einfach den linearen Bitshift-Register-Zufallsgenerator von C benutzt hat, um virtuelle Speicherzellen mit virtuellen Zufallszahlen zu füllen. Aber Emulatoren leisten auch noch wesentlich mehr. Das haben wir auf dem Bild hier vorher gesehen, ne? Also hier unten rechts, dass dieser Emulator wesentlich mehr machen kann, als ich es mit der Originalmaschine machen kann, was im Prinzip auch historisch unkorrekt ist, müsste man sagen. Also man kann diesen Emulator zum Beispiel auch auf die 500-fache Geschwindigkeit stellen. Oder man kann Massenspeicher an diesem Emulator anschließen und kann behaupten, dass jetzt der Signetix 5 Instructor 50 eine 4-Terabyte Festplatte hat. Und da würde jeder Historiker sagen, das ist doch aber Geschichtsklitterung. Und ich nenne das Errors of Addition. Es gibt ein paar andere Errors, die bei Emulatoren auftauchen, aber Errors of Addition sind sozusagen absichtliche Hinzufügungen von Dingen, die nichts mit der Emulation von Geschichte zu tun haben. Und von dem Punkt aus kommt man sehr leicht zu einem Thema, das nennt sich Retrofitting, nämlich die Frage, wie man historische Systeme für die Gegenwart nutzbar macht. Und das passiert mit Emulatoren sehr häufig, zumal Emulatoren ja oft eine privat programmierte Softwaregattung oder die entstehen häufig im privaten Kontext und die werden dann auch nicht immer so lange gepflegt, wie es vielleicht unbedingt nötig ist, sodass es dann irgendwann Schwierigkeiten gibt, Systeme, Emulatoren auf neue Systeme, neue Betriebssystemversionen, neue Computer anzupassen. Wir alle kennen das Problem. Die ganzen Fehler, die auch noch in Emulatoren drin sind, weil man viele Dinge nicht berücksichtigt oder weil man einige Sachen einfach auch weglässt. Es geht ja oft nur darum, den historischen Spielekatalog zu emulieren. Niemand oder wenige Emulatorentwickler kommen auf die Idee, dass es sich vielleicht Leute da mal ransetzen, auch mal neue Spiele programmieren und den Emulator nutzen. Dass es sozusagen zu einer Kaskade von Fehlern, Implementierungsfehlern verschiedener Art gibt, die sich besonders dann zeigen, wenn man Emulatoren verschachtelt. Hier unten links sieht man ein schönes Bild, da wird auf Windows 7 ein Windows XP emuliert, wo ein Amiga-Emulator läuft, der gleichzeitig ein C64 emuliert. Man hätte jetzt noch eine Stufe runtergehen können. Für den C64 gibt es nämlich noch einen VC20-Emulator. Ist aber jetzt hier nicht zu sehen. Aber man sieht hier schon eine dreifache Verschachtelung. Und dass der C64, der da am Ende emuliert wird, weder von der Geschwindigkeit noch von der Authentizität her besonders gut laufen wird, das kann man sich schon fast vorstellen, obwohl es nur ein Foto ist. So, im letzten Kapitel, das war ein Projekt, das ich zusammen mit Schock gemacht habe, das ist so der Szenename. Und da haben wir uns aus München vom Hans Franke den Sol 20 ausgeliehen, den sieht man hier oben rechts. Und da ging es darum, diesen Computer wieder lauffähig zu bekommen, den zu reparieren. Ne, der funktionierte im Prinzip, das heißt, man konnte ihn einschalten, aber es tat sich nichts. Also auf dem Bildschirm sah man zwar was, aber Eingaben und so weiter waren nicht möglich. Und jetzt ging es mir darum, zu schauen, wie jemand aus der Szene, der das nicht gelernt hat, also das nicht als Beruf ausübt, wie repariert der eigentlich einen defekten Computer. Dann habe ich also mit Schock zusammen, haben wir dieses Gerät vorgenommen. Das war wirklich eine hochinteressante Arbeit, sowohl am Wissen, was man alles über so alte Technik lernen kann, als auch daran, welche Praktiken, die bei denen wahrscheinlich im Museumskurator die Haare zu Berge stehen würden, welche da eingesetzt werden, um so ein System wieder lauffähig zu kommen. Nur als Beispiel. Man sieht hier in der Mitte die offengelegte Tastatur. Das war auch schon gleich das Problem. Denn diese Tastatur von Sol 20 benutzt die hat kapazitive Tasten. Da sind so Metallelemente, die einander angenähert werden, wenn man eine Taste runterdrückt, und die erzeugen dann über die Kapazitäten Spannungsfluss und dann kommt eben das Zeichen auf dem Bildschirm, auf die Taste man gedrückt hat. So, dadurch, dass das alles uralt war, waren die Schaumstoffe, die diese Folien gehalten haben, alle verrottet und die Folien klebten quasi aufeinander. Das heißt, wir hatten sozusagen Dauerkontakt für alle Tasten. Jetzt war die Frage, wo kriegen wir neue Metallfolien her und wo kriegen wir so Schaumstoffpads her, damit wir diese Folien wieder in Gang bringen konnten. Und da wurde dann zum Beispiel experimentiert mit Müllerfolie, mit Alufolie und so weiter und so fort, bis wir, was man hier rechts auf dem Bild in der Mitte sieht, auf die Idee gekommen sind, Metallpapier zu nehmen, metallbeschichtetes Papier, das für manche historische Drucker genutzt wird. Und das hat dann tatsächlich gut funktioniert. Und darüber wurde die Tastatur repariert. Was man übrigens sieht, dieses weiße Element, was hier zwischen den Tasten ist, das ist ein Insektenkokon, den haben wir da drin gelassen. Der hat uns so ein bisschen an die Anekdote mit Grace Hopper und der Motte zwischen den Relais erinnert. Also der war nicht mehr bewohnt, der Insektenkokon, aber den haben wir dann da drin gelassen. So, und ich habe bei der Beobachtung dieses Reparaturprozesses mal geschaut, wie Reparatur vor einem nicht aus, aus der, also wie eine nicht professionelle Reparatur eigentlich zu verstehen ist. Und habe festgestellt, dass es sehr viel mit Spielen zu tun hat. So Trial and Error, mal gucken, ob es funktioniert, den Computer zu etwas zu bewegen, etwas auszugeben, das für mich dann wieder der Input ist, also so ein Hin- und Her-Spiel, ne? Und das sieht man hier unten ganz gut. Es gab nämlich noch einen Speicherfehler. Das sind diese beiden unteren Bilder. Das, also der Speicher, der eingebaut war, der wurde nicht angezeigt. Und da gab es ein Programm, das musste abgetippt werden. Dann konnte man den Speicher untersuchen und konnte dann schauen, was eigentlich da für ein Fehler vorliegt. Und da wurde einfach gesagt, da sei gar kein Speicher eingebaut. Und dann wurde mal spaßeshalber ein IC gezogen aus der Speicherweitungsplatine, wurde geguckt, wird das jetzt angezeigt, auf welche Art und Weise. Das heißt, es hat sich dann sehr interessantes, man könnte sagen, so ein Hin und Her zwischen dem Computer und seinem Reparateur ergeben. Das man als eine Art von Spiel bezeichnen kann. Und dabei, und das ist das Entscheidende, und das ist quasi auch der wissenschaftliche Kern, den ich herausarbeiten wollte, hat dieser Computer seinen ursprünglichen Charakter verloren. Der ursprüngliche Charakter eines Computers, den Sie sich kaufen, wenn Sie zu Revis oder in Mediamarkt gehen, ist der, Sie brauchen ein Werkzeug, um damit etwas zu machen. Sie wollen Texte schreiben, Sie wollen ins Internet gehen, Sie wollen diesen Computer als Werkzeug benutzen. In dem Moment, wo Sie den als Werkzeug benutzen, ist es für Sie wichtig, dass Sie nicht verstehen müssen gleichzeitig, wie er funktioniert. Sie wollen ihn ja benutzen. Wenn der aber kaputt geht, dann fangen diese Fragen an. Was ist denn da jetzt eigentlich kaputt gegangen? Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Was ist denn los mit der Kiste? Das heißt, in dem Moment, und das aus der Theorie von Martin Heidegger, wird aus dem Werkzeug ein Zeug. Das heißt, Sie betrachten dieses Gerät aus einer anderen Perspektive. Heidegger nutzt dafür das Beispiel des Hammers. Den Hammer, mit dem ich einen Nagel in die Wand schlage, der ist für mich so lange uninteressant, bis es nicht mehr funktioniert, weil der Hammer kaputt ist. Und dann frage ich mich, wie funktioniert dieser Hammer eigentlich, sodass ich ihn vielleicht reparieren kann. Und genau diese Theorie der sogenannten epistemischen Objekte, also der Objekte, die sozusagen mich etwas über sie wissen lassen wollen, diese Theorie habe ich versucht, in diesen Reparaturprozess einzubringen. Und diese Computer, mit denen wir uns beschäftigen, das Retro-Computing insbesondere aus dieser Perspektive als eine Arbeit am Wissen zu thematisieren. Und damit sind wir dann quasi auch schon direkt in der Didaktik drin, denn die Grundmotivation allen Retro-Computings, und das habe ich immer wieder festgestellt, ist natürlich, wenn das Hobbyisten machen, dann geht es nie darum, professionelle Software-Preservation zu beschreiben, zuvorderst, sondern es geht zuvorderst immer darum, etwas wissen zu wollen. Wissen zu wollen, wie es funktioniert, was es gegeben hat, was der Unterschied zu anderen Geräten ist, ob ich es selbst kann, ob ich es leisten kann. Ich habe zum Beispiel Projekte gesehen, da wurden über 100.000 Zeilen Assembler-Code geschrieben für den Amstrad CPC, weil jemand wissen wollte, ob es möglich ist, auf dem Gerät ein Betriebssystem mit grafischer Nutzeroberfläche und präemptiven Multitasking zu implementieren. Ne? Der macht das seit 2000, nicht weil er glaubt, dass der CPC damit zum neuen Bürocomputer wird, sondern weil er wissen wollte, ob das funktioniert, ob er das hinkriegt. Und das wäre übrigens hingekriegt. Ne? Sie kennen das System wahrscheinlich, SimOS. So, und dazu werden spezifische Formen des Erkenntnisbezugs hergestellt. Wie bringt man sich das eigentlich bei? Und habe ich dann angeschaut, wie funktioniert eigentlich Autodidaktik, wenn es um technische Sachverhalte geht? Und das ist ein ganz altes Thema. Also bringst dir selbst bei, damit du es kannst, die Dinge zu reparieren. Das läuft quasi von den Bausatzkästen in den 50er Jahren bis in die Repair-Cafés von heute, dass man versucht, das Wissen ständig aktuell zu halten und über eine autospezifische Autodidaktik technische Sachverhalte, Programmierkenntnisse und so weiter und so fort zu erwerben. Viele Programmiersprachenentwickler sagen, man lernt eine Programmiersprache nicht, indem man in den Kurs geht, sondern indem man sich hinsetzt und rumhackt und guckt, ob man das auch kann. Und das habe ich genau versucht historisch, nämlich indem ich mir Projekte aus dem Homecomputing angeguckt habe, also von computerdidaktischen Projekten aus den 1980er Jahren. Wie wurde dort versucht, Computerwissen zu vermitteln, verglichen mit drei Projekten aus dem Retro-Computing? Also wie wird das heute gemacht? Woher bezieht man die Quellen des Wissens? Wen kann man fragen? Was sind die Bücher, die man benutzen kann? Wie sehen die Tools aus? Die haben sich ja verändert. Niemand käme mehr auf die Idee, auf dem C64 ohne Netz und doppelten Boden ein Assembler-Programm zu schreiben. Das macht man heute alles im Cross-Platform-Development und hat dafür spezifische Tools, die man in Anschlag bringt. Und daraus ist eine Theorie hervorgegangen, die ich Retrodidaktik nenne. Und diese Retrodidaktik, die macht eben von so Sachen wie Trial and Error, Gamification-Prozessen, die beim Programmieren auftauchen und eben dem, was ich als E-Learning bezeichnen möchte, wo man sich quasi, wo der Computer zu einem Gegenstand wird, von dem man etwas lernen will, indem man ihn benutzt. Ne? Programmiere den Computer, um zu lernen, wie man Computer programmiert. Und das ist im Prinzip so ein etwas erweiterter Begriff von E-Learning. Gut. Ja. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, fast fertig als Buch. Hier rechts sieht man das Buch. Es wird ein gebundenes Buch mit Schutzumschlag. also richtig edel aufgemacht, mit einem sehr hübschen Cover, wie ich finde, von Sebastian Bach gemacht. Das ist der, der hier auf dem VCFB den Verkaufsstand von Polyplay hat, mit dem arbeite ich ja schon lange zusammen. Und Sebastian Bach hat dieses Cover hier gemacht und das erscheint jetzt im Cardinus Verlag. Also hier steht November 2021, wir wetzen die Hufe, dass das auch wirklich funktioniert. In der Reihe Berliner Programm einer Medienwissenschaft, das ist hier die Reihe, die mein Chef Wolfgang Ernst seit Jahren zusammen mit Friedrich Kittler, der ja nun leider schon seit 2012, glaube ich, ne, verstorben ist, oder 2013, aber der dann, also die haben diese Reihe gegründet und da erscheinen das immer noch neue Bücher und meins wird dann jetzt das 15. in der Reihe sein, mit über 400 Seiten. Es gibt ein ausführliches Register in dem Buch, das hat, wird fast 20 Seiten haben, das Register, sodass man also zu allen möglichen Themen und Firmen und Namen und so fort sofort die Stellen findet und natürlich auch reichhaltig bebildert, sowohl farbig als auch schwarz-weiß. So, und hier unten kann man das Buch vorbestellen, unter dem Link, den kann ich dann auch gleich noch mal in den Chat schreiben. Und wenn man bei der Vorbestellung Open History zusammen und kleingeschrieben übermittelt, dann spart man 9,80 Euro. So, damit Sie jetzt aber nicht ganz so traurig sind, ich beende jetzt mal die Präsentation, damit Sie jetzt nicht ganz so traurig sind, dass die dass das Buch jetzt doch noch nicht zu kaufen ist, obwohl ich das hier als Buchvorstellung angekündigt habe. Es gibt ein Buch zu kaufen, ganz neu. Das ist auch erst gestern zu mir gekommen. Einige kennen es vielleicht in der ersten Auflage. Wir zoomen. Das ist eine Monographie auch von mir, in der ich sehr viel von dem Retro-Computing-Wissen, von dem praktischen Retro-Computing-Wissen aufgeschrieben habe, das ich hier über die letzten 10 Jahre in der Laborpraxis und auch in Sessions mit Studenten und mit den Retro-Computing-Leuten erworben habe. Und das ist gleichzeitig auch der Katalog zum Oldenburger Computermuseum. Und der ist jetzt im Gegensatz zur ersten Auflage nochmal 100 Seiten dicker geworden. Da sind also mehrere, noch mehr Geräte reingekommen hier. Was ich hier zum Beispiel, die PDP-8, ne, die ist jetzt drin mit einem Programm, das Rainer Siebert, der hier unten ja auch ist, geschrieben hat, nämlich ein hier, Kill the Bit, sein Kill the Bit-Programm ist hier abgetippt. Das kann man dann einswitchen in die PDP-8 und über den Apple I, der steht ja auch, der Nachbau, der wurde hier mal auf dem VCFB vorgestellt, der steht jetzt auch im Oldenburger Computermuseum. Auch da gibt es ein Programm zum Eintippen, also sowohl ein Kapitel über den Apple I als auch Programme zum Eintippen für das Apple Basic und noch weitere Experimentierkapitel über künstliche Intelligenz, über Computergrafik, Spielkonsolen und so weiter und so fort. Und das gibt es hier unten jetzt zu kaufen. Also wer unbedingt ein Buch von mir kaufen möchte, der kann das jetzt gleich da unten bei Sebastian Bach am Stand machen. Da habe ich ein paar hingelegt und die können Sie kaufen. So, das war es jetzt von meiner Seite. 3/4 Stunde, ich bin ganz gut in der Zeit. Damit würde ich sagen, gehen wir doch in den Q&A-Raum, wenn Sie Interesse haben.
Ich danke genau, das ist super.
Und bis gleich.
Ja, vielen Dank, Stefan. Und genau, wir gehen in den Q&A-Raum. Ich habe den nochmal hier eingeblendet, entweder als Link zum Abtippen oder als Barcode. Oder wenn ihr über Wiki vcfb.de schaut, da gibt es oben schon einen Link direkt zum Klicken. Und wenn ihr bei Streaming mediaccc.de seid, dann, ja, dann müsst ihr es leider eintippen oder den Barcode abscannen. Gut, dann bis gleich drüben im Q&A-Raum. Dankeschön.